Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 3.2.2023, Anfang Februar und wie es sich gehört, im Winter ist's hier kalt. Guten Morgen, lieber Andreas.
Naja, wir haben nicht immer kalt, aber im Moment ist es tatsächlich eine Kälteperiode, die wir erwarten. Im Moment haben wir 2 Grad plus. Wir erwarten aber heute Abend zwischen 15 und 25 Grad minus. Also das wird schon richtig krachen die Nacht durch. Und wir sind sehr gespannt und ich werde dann gleich nach dem Podcast erstmal Holz anfahren. Oh, darf man Holz eigentlich noch heizen? Ich weiß es nicht. Aber wir wollen es eben halt warm haben und nicht frieren. Und aus diesem Grunde werden wir ein kleines Stückchen Holz heute Abend verheizen.
Das glaubt ja kein Mensch.
Stimmt.
Ja. Also, ihr Lieben, wir fangen mal gleich an mit den mannigfaltigen Nachrichten aus aller Welt. Es gibt zum Beispiel oder gab gestern einen Artikel bei der britischen Daily Mail. Also, die steht nicht im Verdacht, irgendwie sehr frei und unabhängig und alternativ zu berichten, sondern es ist ein Mainstream-Medium. Und da spricht man jetzt also oder lässt jemanden zu Wort kommen, nämlich den weltberühmten Journalisten Bob Woodward. Und Bob Woodward war einer der Watergate-Journalisten. Ihr habt es bestimmt als Spielfilm im Kino oder im Fernsehen gesehen. Das war ja zur Zeit Nixons der Riesen-Medienskandal. Und der ärgert sich jetzt darüber, wie die Medien heutzutage arbeiten und sagt, also das, was hier passiert, das wäre natürlich x-mal ein Watergate-Skandal. Er spricht nämlich von dem berühmten Steele-Dossier. Und zwar geht es da um viele Behauptungen und Lügen, Unwahrheiten, die über Donald Trump verbreitet wurden, dem auch vorgeworfen wurde, von Russland unterstützt worden zu sein, also mit Russland zu kollaborieren. Und all diese Behauptungen sind erschienen, natürlich wann? Kurz vor den Präsidentschaftswahlen 2020, also auch schon vorher. Und der Watergate-Reporter Bob Woodward, der sagt oder enthüllt in einem Interview, wie die Reporter der Washington Post, um die ging es ja damals auch, sich von den sogenannten Russiagate-Ermittlungen überrollen lassen haben. Also er wirft ihnen vor, nicht ordentlich recherchiert zu haben. Und es sind ja mehr oder weniger seine Kollegen, wenn auch Jahrzehnte später, es geht um die Washington Post. Und er sagt, das Ergebnis ist, dass die Leser durch diese Berichterstattung über Trumps angebliche Verbindungen zu Russland betrogen worden seien, also dass sie falsche Informationen bekommen haben. Und er hat also umfangreich sich zu dieser Causa geäußert.
Naja, und er sagte von der Post natürlich, dass die Berichterstattung über die Russland-Untersuchung schlicht nicht gut gehandhabt wurde und dass er der Meinung sei, dass die Zuschauer und die Leser betrogen wurden. Das hatten wir gerade auch schon festgestellt. Und er forderte jetzt vor allem die Redaktionen auf, diesen schmerzhaften Weg der Selbstbeobachtung jetzt langsam mal zu beschreiten. Also das ist ja schon eine ganz klare Ansage, dass sich also offenbar nicht viel geändert hat seit Watergate, außer dass es viel schlimmer geworden ist. Wir dürfen nicht vergessen, Watergate Anfang der 70er Jahre, als Nixon mehr oder weniger mit einem kleinen Trupp von Menschen in dem Watergate Building, das ist ja ein Gebäude in Washington DC, mehr oder weniger Manipulationen zugunsten seiner Wahl durchgeführt hatte. Ein Riesenskandal. Das wären also heute Dinge, die wir zwischen 10 und 11 Uhr vormittags heute als Standard verbuchen könnten, egal wo wir hin noch gucken auf diese westliche Welt im Moment.
Ja, diese ganzen Vorgänge da im Weißen Haus sind ja überhaupt nicht hinreichend untersucht worden. Auf jeden Fall hat Bob Woodward sich unterhalten mit einem Journalisten, Jeff Girth, der schreibt für die Columbia Journalism Review. Und er hat, wie gesagt, auch die Art und Weise, wie die Medien berichtet haben, vor allem auch über das berühmte Steele-Dossier, dass das eine Reihe von Versäumnissen gewesen sei. Bei diesem Steele-Dossier handelt es sich um eine Sammlung von diesen Behauptungen, die der ehemalige MI6-Mitarbeiter, aus Quellen in Osteuropa zusammengetragen hatte. Und Die reichen von Details der angeblichen Zusammenarbeit zwischen der Trump-Kampagne 2016 und Moskau bis hin zu reißerischen Behauptungen über Trump und russische Prostituierte. Und spannend ist auch, dass genau diese Arbeit finanziert worden war von der Clinton-Kampagne und Ende 2016 in Washingtoner Kreisen als ein offenes Geheimnis gehandhabt wurden, bevor dann BuzzFeed News sie im Januar 2017 veröffentlicht hatte. Und das hat dann wiederum anderen Medienorganisationen, wie es in dem Daily Mail Bericht heißt, Deckung gegeben, sozusagen diesem Beispiel zu folgen. Da ist also eine Kaskade, eine riesen Kette angelaufen. Und also diese ganzen Nachrichten, die dort enthalten sind, die hat Woodward, also der Watergate-Journalist, auch bei Fox News am 15. Januar als Müll bezeichnet. Und er sagt, man würde sich natürlich wünschen, dass da auch die US-Geheimdienste offener spielen würden. Andreas, alleine die Tatsache, dass die Daily Mail so etwas jetzt in aller Breite berichtet, all das, was wir jetzt hier gerade mit euch besprochen haben, das steht dort nachzulesen, zeigt ja, dass sowas jetzt auch im Mainstream, zumindest im Englischsprachigen, ankommt. Im Deutschen habe ich davon noch nicht so viel gesehen.
Das System ist gehetzt aus meiner Sicht komplett. Die würden das wahrscheinlich gar nicht machen, wenn sie nicht versuchen würden, sich damit wieder einen Anstrich, einen letzten Versuch der Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und auch der Selbstkritik zu geben. Aber es nimmt ihnen keiner mehr ab. Man darf nicht vergessen, die Schweigespirale ist weitaus größer, als die Systeme sich selbst erwarten. Selbst wenn nur wenige Kritiker unterwegs sind offen. Die meisten sind kritisch und sind es verdeckt, weil sie in der Schweigespirale hängen. Aber hinter den Massenmedien, hinter diesen ganzen Manipulationen steht keiner mehr. Wenn ich sehe, wie alleine die Fangruppe von Tucker Carlson ist, wie groß im Prinzip alleine diese Sendungen, diese Special, er hat ja eine eigene Sendung jeden Abend, wo die Menschen reihenweise zu Millionen eben halt an den Fernsehbildschirmen hocken, um sich das anzusehen, während andere im Prinzip darum kämpfen, ihre Leser oder ihre Konsumenten halbwegs nicht zu stark abstürzen zu lassen. Das ist die Realität. Die Zahlen sprechen eine völlig andere Sprache als das, was man in den Medien versucht, als veröffentlichte Meinung mehr oder weniger darzustellen.
Naja, man sieht es ja im deutschsprachigen Raum an dem Erfolg des Ex-Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt, der ja nicht nur den Pleiteticker mit mehr oder weniger beaufsichtigt oder zu beaufsichtigen scheint und da ja inzwischen auch ein langjähriger Bild-Mitarbeiter Ralf Schuler, der ja auch in leitender Funktion gearbeitet hat, dabei ist, sondern auch der YouTube-Kanal, der weit, weit über 200.000 Abonnenten hat von Reichelt und den es vielleicht, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt existiert, ein halbes Jahr, ein gutes vielleicht, und auf wachsendem Kurs ist, bedeutet, Andreas, die Dinge kehren sich um. Also das heißt, den Zeitungen, den Mainstream-Zeitungen laufen die Abonnenten weg. Überall bricht es ein, während diese Nachrichtensendungen, auch auf 1, legt ja immer noch zu. Das kann man wirklich sagen, Zuspruch erhalten.
Naja, man versucht jetzt im Prinzip auf Seiten des Mainstreams so alternative Portale zu eröffnen. Aber das funktioniert eben halt auch nicht so wirklich. Wir haben es ja gesehen, gerade Julian Reichelt, das ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, der als One-Man-Show, natürlich wird er irgendwelche Menschen hinter sich haben, die ihn da unterstützen, aber er selbst ist eine One-Man-Show, eine enorme Reichweite bekommen hat, während beispielsweise über die großen Konzerne wie über Springer das Fernsehen von Bild zum Beispiel, habe ich gerade gelesen, wohl in ziemlichen Schwierigkeiten steckt und man sich das ganz anders vorgestellt hatte, welche Erfolgsquoten da erreicht werden. Aber vielleicht sind dann eben halt doch die Spannungsfelder der offiziellen Schlagzeilen von Bild gegenüber den kritischen Sendungen, die da gemacht werden, um auch diese Menschen noch mit reinzunehmen, zu groß. Und dann kann es sein, dass die Menschen das auch nicht abnehmen.
Ja. Also ihr seht die Entwicklung, jetzt fragt sich der eine oder andere, ja, warum gehen denn bei euch die Abonnentenzahlen zurück? Und natürlich gibt es viele Menschen, die jetzt sagen, ach, es ist jetzt alles wieder wie früher und ich brauche eigentlich keine alarmisierenden Nachrichten mehr.
Naja, und wir haben eben halt nicht diesen kommerziellen Hintergrund als Unternehmen, sondern wir haben hier eine Herzensaufgabe. Das muss man einfach ganz klar sehen. Und es geht uns auch nicht darum, Hauptsache viel Abonnenten. Das ist nicht unser vorrangiges Ziel, sondern unser vorrangiges Ziel ist, mit neuen Informationen, die eigentlich weit vor den auch Alternativen sind, dass wir dort eben halt versuchen, unseren Platz zu finden. Als wir vor vielen Jahren, also vor 3 oder 4 Jahren anfingen, haben wir ja mit Dingen operiert, die auch noch ziemlich außen vor waren. Dann bekamen wir sehr viel Zulauf von Abonnenten. Dann gehen wir aber immer wieder einige Schritte weiter und das müssen wir uns einfach auch manchmal wirklich auch da wirklich ein bisschen auf die Schulter klopfen. Und das soll jetzt auf gar keinen Fall jetzt diese große Selbstbeweihräucherung sein. Aber wir liegen manchmal mit unseren Aussagen schon etwas weiter vorne. Und das sind aber dann in dem Moment, wenn wir sie zu Anfang bringen, noch exotisch wirkende Darstellungen, die wir teilweise bringen. Und da kann es dann auch bei manchen sein, die dann sagen, das ist mir einfach jetzt too much, was die da machen. Und da gehe ich erstmal wieder raus. Viele kommen auch wieder.
Viele kommen wieder, andere satteln völlig um. Die meisten von euch wissen, weil wir das auch immer wieder hier bekannt geben, dass wir das gesamte Telegram-Programm auf meiner Webseite gespiegelt haben. Das heißt, sobald bei uns ein Post im Telegram-Kanal erscheint, erscheint er zeitgleich auf meiner Webseite. Das ist ein ziemlich teures Unterfangen gewesen, das Ganze da einzurichten. Aber wir haben das für den Fall gemacht, falls es mit Telegram ein Problem geben könnte, was ja für eine ganze Weile auch immer wieder angekündigt worden war.
Naja, wenn ich denn sehe, wie viele Mails ich alleine bekomme, wo mir Menschen dann sagen, ich höre jetzt seit vielen Jahren euren Podcast, bin aber dort nicht als Abonnent gemeldet auf Telegram, sondern nutze dann die alternativen Möglichkeiten, indem ich entweder auf eure Seite gehe, die Website direkt. Da sehen wir nämlich insgesamt, dass wir keine runterfallenden Zahlen haben, sondern wir relativ gesund und gut dastehen. Aber das ist auch für uns, wie gesagt, nicht das Erste. Lieber einige, sogar auch wenige, die wir erreichen, wo wir das Gefühl haben, es ist wirklich sinnvoll, als dass wir einfach nur versuchen, irgendeine Quote zu erreichen. Quote ist nicht unser Fokus.
Ja, und bevor wir jetzt in die nächste Meldung gehen wollen, vielleicht noch so viel. Ich habe gestern das große Vergnügen gehabt, wieder ein langes Vorgespräch führen zu dürfen mit einem unserer Kongressteilnehmerinnen. Nämlich, viele kennen sie noch aus dem letzten Jahr aus dem Kongress, das ist Frau Dr. Nadine Kleinebekel. Und die Nadine Kleinebekel, die ja Fachärztin für Frauenheilkunde, also Gynäkologin ist und auch Geburtshilfe macht, die selbstständig arbeitet in der Schweiz. Die wird dieses Mal wieder dabei sein und wir werden ein Interview führen, also wir beide. Und darin wird es gehen um den Beginn der Menschheit. Da macht sich ja die Wissenschaft viele Gedanken darüber, wie war das mit dem ersten Menschen auf der Welt. Sie hat da sehr schlüssige Antworten und vor allem, wir gehen auch in die Themen hinein, was tun bei Depressionen, bei Angstzuständen. Denn Nadine Kleinebekel, das dürfen wir jetzt auch enthüllen, ist von Stunde Null an beim Seelenarbeitsteam dabei. Das Seelenarbeitsteam, gegründet von Christopher Vasey, dem Schweizer Naturheilpraktiker. Und da gibt es eben einige Kollegen, die mit ihm zusammenarbeiten. Und viele von euch hier im Kanal haben diese Hilfen auch schon beansprucht. Das sind ehrenamtliche Tätigkeiten, das heißt, wer Fragen hat oder wem es nicht gut geht oder wer gerade nicht weiter weiß, der kann an das Seelenarbeitsteam schreiben. Es gibt inzwischen auch eine E-Mail-Adresse, wir werden die nachher einstellen. Das Seelenarbeitsteam hat auch ein Buch herausgebracht, das stellen wir hier auch immer wieder ein, wo so gerade ein Querschnitt zu sehen ist aus den letzten 3 Jahren, welche Probleme die Menschen bewegt haben. Die Brüche in den Familien, wie geht man damit um, wenn die Kinder sich die Spritze haben geben lassen oder man selbst nicht, aber die älteren Eltern und so weiter. Und es sind so unendlich wertvolle Hilfen, die von diesem Seelenarbeitsteam kommen. Und ja, jetzt wisst ihr, dass auch Nadine Kleine-Bickel dazugehört.
Ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Die Genialität liegt ja in der Einfachheit. Und wenn das einer wirklich lebt, dann ist das Nadine Kleine-Bickel. Sie ist in der Lage, komplizierteste Sachverhalte als Fachärztin für das Leben. Als Gynäkologin ist sie natürlich auch gerade in dem Bereich des Lebens in direktester Form betroffen. Und sie ist in der Lage, die komplexesten Zusammenhänge als Fachärztin so einfach darzustellen, dass sie jeder verstehen kann. Und dass auch ich immer wieder, wenn ich mit ihr mal rede oder sie höre, dann so einen Einschlag nach dem anderen regelrecht bekommen, wo ich dann merke, wow, warum habe ich das noch nie so ausdrücken können, wie sie das macht. Und das gibt mir natürlich auch dann zum Beispiel mal unheimlich viele Substanz, die ich dann auch wieder nutzen kann, wenn wir hier in so einem Podcast sitzen, weil ich klaue natürlich auch von anderen, wenn das richtig gut ist und sage, wow, so gut kann man das kaum ausdrücken, das übernehme ich jetzt ganz einfach.
Ja, solange man die Quelle immer nennt, ist es gut und wichtig. Und das ist natürlich auch bei Nadine Kleine-Bickel so, weil ihre Quelle sind die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze. Und wo man die findet, darüber haben wir hier schon oft gesprochen, ihr Lieben. Und damit sind wir jetzt in den aktuellen Meldungen weiter drin. Derzeit, gerade heute, ist ja die EU-Kommission, und zwar fast die Hälfte aller Mitglieder, in Kiew. Frau von der Leyen ganz vorne weg. Und sie hat auch gleich in dem Zuge neue Sanktionen gegen Russland angekündigt und verspricht sich offenbar sehr viel davon. Man fragt sich, ob vielleicht die ganzen Informationen, dass das vielleicht auch ein Schuss ins eigene Knie werden könnte, noch nicht bis zu ihr vorgedrungen sind, Andreas. Also, die EU will ein 10. Sanktionspaket gegen Russland verhängen, spricht eine deutliche Ausweitung auch an und kündigt sie sozusagen an, was die Ausbildungsmission für ukrainische Soldaten angeht. Und sie sagt, zwischen jetzt und dem 24. Februar, genau ein Jahr nach Beginn der Invasion, wollen wir das 10. Sanktionspaket fertigstellen. Das war eine Pressekonferenz, wo auch Herr Selenskyj beiwohnte. Und die bislang verhängten Sanktionen, so betont Frau von der Leyen, hätten der russischen Wirtschaft bereits beträchtlichen Schaden zugefügt. Allein der Preisdeckel für russisches Öl koste Moskau etwa 160 Millionen Euro täglich.
Ich habe mir dieses Statement angesehen von Frau von der Leyen und ich muss ehrlich sagen, ich war wieder einmal erschüttert, wie weit man sich von der Realität wirklich völlig entfremden kann und in seine kleine rosa Wolke eintritt und dann solche Aussagen dort absondert, die also mit der Realität wirklich nahezu gar nichts zu tun haben, sondern genau das Gegenteil stimmt. Und es ist für mich wirklich unglaublich, auf welchem Level sich da die EU vertreten lässt, was natürlich auch zeigt, dass die geostrategischen und politischen Zusammenhänge offenbar bei der EU sowieso nicht im Fokus stehen, sondern ihre eigenen Aufgaben, nämlich den Lobbyismus der Großkonzerne, derjenigen, die sie natürlich auch steuern, zu vertreten. Und aus diesem Grunde spielen wahrscheinlich auch diese Nebenbei-Bemerkungen keine so ganz große Rolle, wenn sie denn nicht so eine Wirkung hätten.
Ja, also man hat ja bereits im Dezember da ordentlich geschnürt an dem neuen Sanktionspaket. Und was ist vorgesehen? Neue Einreise- und Vermögenssperren für Verantwortliche in Russland und dem Verbündeten Belarus, also Weißrussland. Und bereits am Sonntag soll ein Preisdeckel für russische Mineralölprodukte wie Diesel oder Kerosin in Kraft treten, über dessen Höhe die Vertreter der EU-Staaten noch beraten. Und alle Sanktionen erfordern einen einstimmigen Beschluss der 27 EU-Länder. Da wird sich Herr Orban aber freuen.
Ja, vor allem werden sich die Russen richtig große Sorgen machen, weil jeder weiß natürlich, dass die Russen zu diesem Preisdeckel das Ding gar nicht verkaufen. Das ist Sozialismus pur und sie wissen ganz genau, über welche Wege. Das Geld sucht sich nämlich immer seinen Weg, über welche Schienen auch immer. Und dann werden die natürlich zu ganz regulären höheren Preisen verkauft. Es ist also eine solche Absurdität. Sie spricht dann auch von den sogenannten G7, mit den G7-Ländern, die da ja alle hinterstehen, meint sie natürlich die 7 Großen. Nun sind diese 7 Großen aber nicht alles die ganz Großen, sondern das sind ein paar Große. Wir haben übrigens 200 Länder auf der Erde. Und wenn sie dann von den 7 spricht, dann muss man davon ausgehen, dass diese 7 weniger sind als die 193 anderen Länder. Und vielleicht sollte man das auch mal in Erwägung ziehen, als würde sie für die Welt sprechen, wenn sie von 7 Ländern spricht.
Es ist gut, dass du das mal immer wieder klar machst, denn wenn man selber so im Teller drinnen sitzt, kann man kaum über den Rand hinausschauen, vor allem wenn man halt tatsächlich nur deutschsprachige Mainstream-Medien nutzt, um sich zu informieren. Das ist wirklich kein sehr vielseitiger Rundblick, was die Kollegen Hofberichterstatter da so von sich geben.
Also von der Anzahl der Länder angesehen sind diese 7 Länder, für die sie spricht, die sogenannten G7, 5% der bestehenden Länder auf der Erde. Ich weiß nicht, ob 5% wirklich als Mehrheit gesehen werden kann oder sogar noch als überwältigende Mehrheit.
Ja, und mit wem ist sie da unterwegs, die Frau von der Leyen in Kiew? Mit unter anderem dem Außenbeauftragten Josep Borrell. 15 weitere Kommissionsmitglieder begleiten sie, sind bestimmt alle auch mit dem Zug angereist, kann ich mir nicht anders vorstellen. Und Herr Borrell hat zum Beispiel der Ukraine offiziell eine Ausweitung der europäischen Ausbildungsmission für ukrainische Streitkräfte zugesagt. Diese Ausbildungsmission heißt EUMAM und man wird also zusätzlich 15.000 ukrainische Soldaten trainieren und die Gesamtzahl damit auf 30.000 erhöhen. Das hat Herr Borrell mitgeteilt nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Schmyhal in Kiew. Und er hat außerdem angekündigt, dass die EU 25 Millionen Euro für die Minenräumung in zurückeroberten Gebieten bereitstellen werde.
Das entspricht ja in etwa dem, was die Bundesaußenministerin Baerbock gesagt hatte, indem sie nämlich Russland den Krieg erklärte. Und sie sprach übrigens dort in einem europäischen Parlament, also nicht in Deutschland, sondern sie sprach in Europa und sagte, wir befinden uns ja im Krieg gegen Russland. Damit sprach sie ja aus meiner Sicht, zumindest wirkt das auf mich so, für die gesamte Europäische Union. Mit anderen Worten, sie hat ja für die EU dann quasi die Kriegserklärung gemacht. Dazu ist übrigens von ihrer Seite noch nicht eine einzige Entschuldigung gekommen, geschweige denn ein Rücktritt, der ja dringendst geboten wäre bei einer solchen Verfehlung. Das ist ja nicht irgendwie eine Kleinigkeit, sondern eine schwerste Verfehlung. Und so passt das Ganze natürlich auch, wenn man dann sagt, okay, wir bilden jetzt die entsprechenden ukrainischen Soldaten aus, obwohl der wissenschaftliche Dienst, zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, also des Bundestages, ganz klar gesagt hat, damit ist der Kriegseintritt aus ihrer Sicht eben halt dann entsprechend dann da vom Westen.
Ja, es geht ja immer darum, dass wenn, das geht uns alle an, dich, mich, euch da draußen, wenn wir einen Fehler machen, dass dieser Fehler nicht von jemand anderem ausgebügelt werden kann, sondern nur von uns selber, wenn wir nach den Naturgesetzen leben wollen, wenn wir das Gesetz der Wechselwirkung kennen, was der Mensch sät, wird er vielfach ernten. Und das heißt, wenn wir etwas, was nicht richtig, sondern falsch ist, nach außen bringen und das praktisch vor einer Weltpresse äußern, dann ist klar, dass genau an einem solchen Platz, wo es wieder nach außen geht, die Entschuldigung von genau der betreffenden Person geäußert werden muss. Also eine Klarstellung erfordert wird. Und dieses Wegducken und andere Staatssekretäre da was hin und her wischen lassen, das wird sich nicht förderlich auswirken. Das ist ein Naturgesetz.
Also bei mir liegt die Vermutung, dass man Angst hat, sie überhaupt noch für irgendein Mikrofon zu stellen, die Frau Baerbock, weil man nicht weiß, was sie denn als nächstes für einen Satz absondert, der wahrscheinlich dann die Gefahr eines Atomkrieges sogar noch im Prinzip unmittelbar zur Folge haben könnte. Also mittlerweile ist es ja alles so offensichtlich. Und wenn dann im Prinzip ein solcher Totalausfall wie Frau Baerbock nicht auf der Stelle ersetzt wird, die mit wehenden Fahnen aus ihrem Amt gejagt wird und entsprechend ersetzt wird. Ich meine, es geht um eine Kriegserklärung. Es geht nicht einfach darum, dass sie sagt nach dem Motto, ich habe heute Morgen Fleisch gegessen und wir sind ja jetzt eigentlich alle vegetarisch aufgelegt. Das geht hier um wirklich etwas ziemlich Gewaltiges, was da gerade gelaufen ist. Und das ist noch nicht vom Tisch. Übrigens genauso wenig wie vom Tisch ist die Argumentation mit der Nord Stream 1 und 2. Auch diese Geschichte mag jetzt vielleicht nicht direkt dazugehören, aber von den Medien hören wir über diese extremen Einschläge, das sind aus meiner Sicht somit die extremsten, die stattgefunden haben in der jüngeren Geschichte, dass wir davon eben überhaupt nichts hören, sondern mehr oder weniger von einer Gasdeckelpreisgeschichte gegenüber Russland dann lesen und das wird riesen aufgebauscht. Das ist für mich das Schwierige.
Es wird spannend, den Tag zu erleben, wenn die Dinge hochgekocht sind und der Druckdeckel, der die ganze Zeit runtergehalten wurde, mit einem lauten Knall wegfliegt. Denn dass das so kommen muss, das ist klar. Wir wissen nur nicht, wann. Ja, also EU-Kommission ist in Kiew und da sind übrigens auch Juristen dabei. Höhepunkt der Reise soll eben heute ein Ukraine-Gipfel sein. Da wird auch EU-Ratspräsident Charles Michel erwartet, nicht aber die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten. Und das begründet Frau von der Leyen auf Twitter so: Wir sind zusammen hier, um zu zeigen, dass die EU so fest wie eh und je zur Ukraine steht. Andreas, wir kommen gleich zu einem hochinteressanten Thema, dass nämlich in den USA die Dinge offenbar gar nicht so fest klar stehen, wie man das hier in der EU tut, dass da ziemlich alles zersplittert ist. Und wir werden auch gleich darüber sprechen, dass auch Herr Scholz offenbar bei seinen Beteuerungen, was die Panzerlieferungen angeht, Frau Baerbock beziehungsweise gleich das ganze Außenamt ausgespart hat, womöglich, weil er sich da nicht in die Suppe spucken lassen wollte. Das heißt mit anderen Worten, bevor wir gleich zu den USA kommen, sieht es so aus, dass die EU versucht, mit allen Mitteln der Ukraine zu sagen, aber wir stehen hier noch.
Ich glaube einfach, dass die Politiker die Menschen, nämlich die Bürger, für dümmer halten, als sie selbst sind. Das ist das eigentliche Hauptproblem, was wir hier haben. Und wenn dann eine solche Aussage gemacht wird, wir stehen wie eh und je dahinter, dann ist das eine Aussage, wo jeder Politiker weiß, wenn in einem Jahr das Gegenteil der Fall ist, dann spielt meine Aussage von heute keine Rolle mehr. Weil die Medien stehen unisono hinter mir und werden mich auf diese Thematik nicht ansprechen, denn ich weiterhin in dieser ganz klaren Linie mitschwimme, die mir vorgegeben wird. Das ist eins der Hauptprobleme, welches ich momentan sehe. Und das ist nichts anderes, als wenn Herr Scholz sagt nach dem Motto, vertraut mir, wir werden dafür sorgen, dass Deutschland in keine Schwierigkeiten kommt. Vertraut mir. Und das sind dieselben Personen, die dann eben halt gesagt haben, vor meinetwegen 2 Jahren, vertraut mir, es wird keine Impfpflicht geben. Kurz darauf heißt es, vertraut mir, wir brauchen eine Impfpflicht. Das heißt also, dieses permanente sich widersprechen, was ich gern als Lüge bezeichne. Du hast lieber den Begriff Unwahrheit, weil es nicht so scharf klingt. Ich finde in Anbetracht der Tatsache, dass die Interessen der Menschen vertreten sollen, der Bürger insgesamt, muss man hier den Begriff Lüge sogar nutzen, einfach um es so klar wie möglich zu machen.
Ja, und vielleicht als Nebeninformation, es wird vielleicht auch irgendwann von den derzeit herrschenden Politikern in Berlin die Aussage geben, nein, Wehrpflicht und so weiter, das kommt nie wieder zurück. Aber das sagt zum Beispiel Christian Lindner, der lehnt also eine Wiedereinführung der Wehrpflicht strikt ab, sagt er jetzt. Wir wissen ja auch, was er mit der Impfpflicht damals gesagt hat und so weiter. Das stehe für ihn und seine Partei, also die FDP, überhaupt nicht zur Debatte. Aber es widerspricht, hier ist ein Artikel gerade erschienen bei Karlsruhe Insider, es widerspricht nicht dem liberalen Ethos seiner Partei alleine, sondern er sieht dadurch auch klar Gefährdungen für den Arbeitsmarkt. Allerdings wird offenbar durchaus darüber gesprochen. Zum Beispiel kommt eine klare Meinung vom Reservistenverband, der spricht sich deutlich für die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Deutschland sei hoffnungslos ausgeliefert, wenn es sich verteidigen müsste. Ohne Wehrpflicht ginge das nicht und für den Ernstfall seien 200.000 Soldaten und rund 100.000 Reservisten schlichtweg ungenügend.
Naja, ich bin gespannt, wen Sie da in die Wehrpflicht reinziehen wollen. Vielleicht auch viele Zuwanderer. Ich weiß aber nicht, wie hoch die Motivation dort ist, in der Bundeswehr zu dienen und das Deutschland eben zu vertreten, was man in der Bundeswehr vertreten will. Also man muss eines dazu wissen, einfach nur die Anzahl der Soldaten zu erhöhen, ist ja das eine. Wenn kein Equipment da ist, keine Panzer, keine Flugsysteme, keine Munition, ja, was will man denn machen? Will man die auf Devise stellen und sagen, guck mal, wir haben aber ganz viele, die können ja nicht mit der bloßen Faust Deutschland verteidigen. Das heißt, man müsste dann auch das entsprechende Material, militärisches Material entsprechend ordern. Würde man heute, ich habe das gerade gelesen, eine neue große Rüstungsspirale in Deutschland in Gang bringen, dann würde man zum Beispiel bei dem Erwerb von Panzer, die man jetzt bauen würde, würde man ungefähr noch 3 Jahre brauchen, bevor die ersten Panzer aufgrund einer heutigen Order überhaupt geliefert werden würden. Das heißt, in 3 Jahren würden die ersten Panzer geliefert werden und dann wären das ungefähr 2 im Monat, die geliefert werden können. Ab dann würde erst die Spirale losgehen und dann diese entsprechende Aufrüstung wieder stattfinden. Ob das sinnvoll ist oder nicht. Das heißt also, jetzt die Wehrpflicht zu diskutieren, ist mehr oder weniger wieder eine Finte, weil das würde überhaupt nichts bringen. Es lenkt eigentlich wieder von den eigentlichen Problemen ab.
Ja, und jetzt wollen wir nochmal das Thema aufgreifen, dass die EU, sprich Frau von der Leyen, also jetzt das 10. Sanktionspaket geschnürt haben gegen Russland und Frau von der Leyen eben auch Russland empfindlich treffen möchte und davon überzeugt ist, dass das auch der Fall ist. Aber wenn man sich eine neue Veröffentlichung des IWF, also eine Wirtschaftsprognose für Russland näher anschaut, dann könnte man auf andere Ideen kommen. Denn trotz des Kriegs gegen die Ukraine und der westlichen Sanktionen bisher wird Russlands Wirtschaft in diesem Jahr um 0,3% wachsen. Das hat eine Prognose des IWF ergeben. Für Deutschland dagegen sehen die Experten nur ein Mini-Wachstum von 0,1%. Und man fragt jetzt hier, also die Junge Freiheit stellt die Frage, schaden die Sanktionen Deutschland mehr als Russland? Denn die durch die Strafmaßnahmen verursachten hohen Energiepreise schwächen weiter die wirtschaftliche Leistung der bundesdeutschen Unternehmen. Tatsache ist auch, zwar ist im vergangenen Jahr die russische Ökonomie um 2,2% geschrumpft, aber sie werde sich 2023 und 2024 stark erholen, prognostiziert der IWF. Also im kommenden Jahr soll das Plus sogar bei 2,1% liegen.
Also man muss dazu immer wissen, wenn die Wirtschaft wieder steigt in der Prognose, da muss man sehen, wie viel ist sie vorher gesunken. Und das Entscheidende ist zum Beispiel, dass in Russland die Wirtschaft bei weitem nicht so tief zusammengebrochen ist, aufgrund der Sanktionen. Das wirkt sich natürlich auch auf Russland aus, wie es beispielsweise in Deutschland war oder in Europa war. Und wenn wir beispielsweise 100% minus 50% plus 50% rechnen, dann sind das nicht wieder 100, sondern dann sind das 75. Das bedenken eben halt viele nicht. Das bedeutet, wenn wir einen Herunterfall, also ein Minuswachstum haben, so nennt man das hier, also eine Schrumpfung von 10% und dann im nächsten Jahr dann im Prinzip die Wirtschaft wieder um 3% steigt, dann bedeutet das nicht, dass das eine Differenz von 7 nur noch unter Wasser ist, sondern weit, weit mehr. Und das ist das, was viele nicht verstehen. Und wenn man sich dann ansieht, auf welchem Niveau dort die Mainstream-Presse berichtet, ich möchte hier mal ein Beispiel geben für gestern. Gestern hat NTV zum Beispiel einen großen Bericht eingeschlagen und wirklich Folgendes: Made in Germany weiter gefragt. Deutsche Exporteure verzeichnen ein Rekordjahr. An demselben Tag, und zwar fast auf dieselbe Stunde, hat die Welt getitelt: minus 6,3% im Dezember. Deutsche Exporte brechen ein. Also NTV sagt, deutsche Exporte Exporteure verzeichnen Rekordjahr und die Welt spricht von einem Einbruch der deutschen Exporte. Ein und derselbe Tag, quasi zur selben Stunde in den Online-Ausgaben. Und da freut man sich, dass man natürlich dann so etwas wie Junge Freiheit oder auch die Welt hat, die dann eben halt, oder auch NZZ, die dann ab und zu dann eben halt doch mal eher hinterfragen.
Ja, oder Thomas Röper von Antispiegel. Ja, der spricht nämlich in einem ganz aktuellen Artikel über Russland und seine Rolle als LNG, also Flüssiggaslieferant. Und da heißt es, also er schreibt wörtlich, die Propaganda der EU-Kommission, die EU wolle kein russisches Gas mehr importieren und die EU könne von russischem Gas unabhängig werden, ist nicht zu halten. Nachdem die EU und ihre Mitgliedstaaten fast alle Gaspipelines aus Russland geschlossen haben, kommt das russische Gas nun als LNG in die EU. Die auf Marktanalysen spezialisierte Firma Kepler hat mitgeteilt, dass Russland seinen LNG-Export in die EU 2022 um fast ein Drittel gesteigert hat und nun vor Katar der zweitgrößte LNG-Lieferant der USA ist. Und wörtlich ist das Zitat folgendermaßen, nämlich die Zahlen. Die EU importierte im Dezember rund 9,34 Millionen Tonnen LNG. Insgesamt 94,73 Millionen Tonnen im Jahr 2022. Das geht aus den Daten von Kepler hervor. Im Vergleich dazu waren es im Dezember 2021 5,71 statt eben jetzt 9,34 Millionen Tonnen und im gesamten Jahr 2021 57,27 anstatt wie jetzt letztes Jahr 94,7.
Ja, und auf die USA entfiel dann rund ein Drittel der Lieferungen im Dezember, nämlich und 41% übrigens im gesamten Jahr 2022. Und sie blieben damit der wichtigste LNG-Lieferant der EU. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, die ganze Aussage, dass die russischen Importe von LNG oder auch anderen Gasarten jetzt mehr oder weniger abgebrochen sind, stimmen nicht. Und wenn wir wissen, dass beispielsweise LNG-Gas übrigens 30% teurer sind als beispielsweise Pipeline-Gas, was durch Pipelines gefahren wird, die man ja kaputt gemacht hat von westlicher Seite, muss man ja heute interpretieren. Ich kann es nicht mehr anders interpretieren. Wäre es irgendjemand aus Russland oder ähnlich gewesen, wären die Medien nach wie vor voll und zwar würde man das ausschlachten bis zum Umfallen. Es findet nicht statt. Also können wir davon ausgehen, dass die USA dorthinter stecken muss. Aus meiner persönlichen Ansicht ist es so, zumal es Herr Biden angekündigt hat und genauso wurde es irgendwie umgesetzt. All diese Dinge spielen eine Rolle. Nichtsdestotrotz ist es so, den Schaden dafür zahlt nicht Russland, sondern Europa. Und genau hier liegt der Knackpunkt. Und das sollen die Sanktionen dann auch noch sein, die wirken. Also ich wundere mich, was Frau Leyen da so sagt, ohne in ein Gelächter auszubrechen oder zumindest in irgendeiner Form eine Reaktion zu zeigen.
Röper beleuchtet das Ganze auch noch, vielleicht noch mal zum Verständnis. Die USA haben vor etwa 10 Jahren das Ziel verkündet, der wichtigste Gaslieferant der EU zu werden. Man höre und staune. Und Russland von dieser Position zu verdrängen, also den Gasmarkt der EU zu erobern. Und Röper sagt, das war ein hoffnungsloses Unterfangen, solange in der EU die Gesetze des Marktes regiert haben. Denn Flüssiggas aus den USA, du hast es gerade schon gesagt, Andreas, ist um etwa ein Drittel teurer als Pipeline-Gas aus Russland. Daher waren die USA so lange, wie russisches Gas über Pipelines in die EU geliefert werden konnte, chancenlos bei ihrem Unterfangen. Aber die EU-Kommission unter Juncker, ihr erinnert euch, Jean-Claude Juncker, die war so freundlich, den Gasmarkt in der EU zu reformieren und darauf zu drängen, dass die EU anstatt Gas per langfristiger Verträge aus Russland zu beziehen, zum Börsenhandel und zu kurzfristigen Verträgen überzugehen.
Ja, das sind eben halt die Methoden, mit denen man versucht, dann eben zu arbeiten, um den russischen Konkurrenten rauszubringen. Wir müssen das geopolitisch versuchen zu verstehen. Man redet im Westen davon, dass sich Europa abhängig gemacht hat von Russland. Und wir sehen vor 10 Jahren, und das sehen wir ja auch stringent, erkennt anhand der Agenda, die durchgezogen wurde, eine neue Abhängigkeit, die angestrebt wurde und jetzt immer mehr Früchte trägt, nämlich Europa von der USA. Und das Ganze eben halt zu weitaus höheren Konditionen. Herzlichen Glückwunsch. Man wundert sich dann, dass dann deutsche oder europäische Politiker eigentlich ihr Land im Prinzip vertreten sollten und auch deren Interessen und nicht die russische Exportindustrie der Ölkonzerne.
Rüper geht auch noch mal in die Historie dieser Lieferantengeschichte ein. Er sagt, 2022 wurde die russische Intervention in der Ukraine zum Vorwand genommen, zunächst die Jamal-Pipeline, also die Strecke Russland, Weißrussland, Polen, Deutschland, abzuschalten und Nord Stream 2 erst gar nicht zuzulassen. Als die Nord Stream Pipelines dann gesprengt wurden, haben in Washington sicher die Sektkorken geknallt, sagt er, denn damit war das günstige russische Gas faktisch vom europäischen Markt verdrängt und der Weg frei für US-amerikanisches Fracking-LNG. Es gibt zwar noch die Pipeline Turkish Stream, die Südosteuropa mit russischem Gas versorgen kann, und die marode ukrainische Pipeline, wobei die ukrainische Regierung den Gasfluss durch ihre Pipeline im Mai 2022 unter fadenscheinigen Vorwänden gedrosselt hat. Aber der Großteil des russischen Pipeline-Gases ist jetzt vom europäischen Markt abgeschnitten. Und die USA haben offenbar ihr Ziel erreicht. Sie sind mit ihrem LNG nun wichtigster Gaslieferant der EU.
Ja, und das nennt man dann freie Marktwirtschaft, in denen man mit militärischen Mitteln mehr oder weniger die Infrastruktur des Konkurrenten für die Transporte ihrer Konkurrenzprodukte mehr oder weniger in die Luft jagt und sagt, jetzt können die eben nicht mehr liefern, weil wir haben ihre Infrastruktur kaputt gemacht und jetzt sind wir sogar mit unserem teureren Gas jetzt ganz oben und können den ganzen Laden übernehmen. Das nennt man freie Marktwirtschaft. Aus meiner Sicht ist das ziemlich perfide und es ist vor allem eben halt auch im Interesse der Partner. Europa gilt doch als Partner der Vereinigten Staaten von Amerika und zur westlichen Welt. Und wenn jetzt die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Freunden und Partnern einen dermaßen schweren Schaden zufügen, nämlich den Menschen selbst, nicht ihren eigenen Konzernen, da sind sie schon stringent, dann muss man sich wirklich mal fragen, wer sind eigentlich wirklich die Freunde und gibt es das überhaupt?
Rüper macht auch auf einige Ungereimtheiten aufmerksam. Er sagt, um den Mangel an Gas auszugleichen, erleben wir gerade ein politisches Wunder. Trotz aller Warnungen, die Welt würde untergehen, wenn die EU nicht schnellstmöglich aus der Kohle als Energieträger aussteigt, wurden massenweise stillgelegte Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen, um den Mangel an Gas auszugleichen. Das bedeutet, dass Kohle entweder gar nicht zum angekündigten Weltuntergang führt oder dass die europäischen Politiker in dem Weltuntergang das kleinere Übel im Vergleich zu russischem Gas sehen.
Naja, in Anbetracht der Tatsache, dass ja bei der Sprengung dieser Pipelines, nochmal, ich muss da drauf rumreiten, weil das für mich ein ganz wichtiger Fakt ist, alleine so viel Methangase, das heißt also angeblich klimaschädigende Gase ausgetreten sind durch den Anschlag selbst, wie die gesamte Industrie Deutschlands in einem gesamten Jahr mehr oder weniger emittiert. Und nichts dergleichen ist in irgendeiner Form auf die Barrikaden gegangen, gar nichts. Genauso wenig, wie sich irgendein Klimakleber vor einem Panzertransport sich auf die Straße klebt und sagt, ich lasse die nicht mehr durch, weil die verbrauchen eben halt mal 350 bis 500 Liter in der Stunde. Wisst ihr eigentlich, was das für schwarze Wolken sind, die aus so einem Panzer rauskommen? Spielt alles überhaupt keine Rolle. Das heißt, es geht nicht um Klima. Klima wird immer vorgeschoben. Das ist die Situation. Wir sehen es im Prinzip an jeder Situation, die wir dann analysieren und stellen fest, aha, Klima muss wieder dafür herhalten. Das ist wichtig, das zu erkennen.
Ja, und Rüper resümiert, Also es wird erstens in der EU auch weiterhin einen Mangel an Energieträgern geben, weshalb ein kalter Winter auch nächstes Jahr besser ausbleiben sollte. Zweitens werden die Preise für Energie weiterhin hoch bleiben, denn selbst wenn das russische Gas in einigen Jahren ersetzt werden kann, wird keine Alternative so günstig sein wie das russische Pipeline-Gas. Und das bedeutet zusammengezogen dauerhafte Wettbewerbsnachteile für die Industrie in der EU, die deshalb bereits angefangen hat, nach alternativen Produktionsstandorten zu suchen. Und da die Gefahr besteht, dass auch China bald unter schwere westliche Sanktionen gestellt wird, bleiben nur die USA als Alternative. Und die haben bereits den roten Teppich ausgerollt und locken europäische Firmen mit massiven Subventionen. Nun wird ja Thomas Röper auch immer als Putin-Versteher verteufelt. Aber all das, was wir hier besprechen, Andreas, haben wir ja auch immer mal in einzelnen Fragmenten gelesen, in der Welt oder bei Gabor Steingart, im Fokus und so weiter. Längst sind ja nun arrivierte Journalisten, auch wenn sie zum Mainstream gehören, darauf gekommen, dass die Sache gehörig stinkt.
Also Röper hat ja nun eindeutig bewiesen, dass er in seinen Prognosen und in seinen Analysen wirklich sehr exakt arbeitet und im Nachhinein es sich dann auch immer als richtig herausstellt. Das Problem ist ganz einfach, dass die Mainstream-Medien sich nicht hinstellen und sagen, wir haben uns geirrt, sondern interessanterweise werden ja jetzt immer noch die Querdenker in Sicht der Bevölkerung, auch zum Beispiel in Deutschland, mehr oder weniger diffamiert. Die Querdenker ist immer noch ein schlechter Begriff. Das ist etwas Diffamierendes. Keiner will Querdenker sein. Obwohl die Querdenker eigentlich diejenigen waren, die Recht hatten in den meisten Punkten, während die standardisierten Mainstream-Denker falsch gelegen haben. Und trotzdem gibt es keine Entschuldigung, keine Geradestellung und so weiter. Nochmal zurück auf den Wirtschaftsstandort Europa, der jetzt eben halt wahnsinnig darunter leidet. Jetzt hat man die Kohlekraftwerke in Gang gesetzt. Das ist ja sehr wichtig, um gerade auch eine Stromproduktion aufrechtzuerhalten. Aber wir brauchen trotzdem das Gas, um vor allem die Gefahren des Blackouts zu verhindern. Und wir sehen momentan wieder, jetzt gerade wo es ein bisschen kälter wird, nicht nur hier, sondern auch in Deutschland gibt es so ein paar Kältefronten, dass in dem Moment sofort die Gefahr des Blackouts wieder hochkommt. Also wir merken das sehr, sehr wohl, dass jetzt hier momentan, ich habe einige Gespräche mit Ingenieure für Elektrotechnik mit denen zu tun und die mir ganz deutlich sagen, das Risiko ist extrem gestiegen. Deshalb, ich habe gerade wieder auch mit einigen in meinem Umfeld gesprochen, die gesagt haben, der EcoFlow ist wieder geladen und man wartet jetzt schon wieder darauf. Es könnte jetzt nämlich wieder losgehen. Viele glauben, ja, jetzt ist nichts passiert und gehen dann sofort wieder in eine Trickhaltsspirale zurück. Das Thema ist bei weitem noch nicht durch und liegt immer noch komplett akut als Gefahr vor uns.
Naja, vor allem der Strom kann auch im Sommer ausfallen oder im Frühling. Und das ist auch nicht gerade witzig, wenn dann die Tiefkühltruhe abtaut und man auch keinerlei Stromquelle hat. Also diese Sicherheitsmaßnahmen, wenn man es kann, sollte man nutzen. Wenn ich hier sehe, was du hier machst mit Backup für einen EcoFlow, falls, also, aber gut, du bist natürlich auch wirklich ein Ausnahmetyp.
Ich bin Sicherheitsfanatiker, ich mache das wirklich gerne, weil das für mich wichtig ist, ich möchte nichts dem Zufall überlassen. Aber wenn wir uns Europa ansehen, ich meine, vor nicht allzu langer Zeit hat sich ja die Ukraine bereit erklärt, mit ihren Stromproduktionen Europa aushelfen zu wollen, falls es in Europa Engpässe gibt. Nun wissen wir mittlerweile, dass also 70% der Infrastruktur in der Ukraine nicht mehr funktioniert und damit auch der Strom. Und hiermit natürlich die gegenteilige Forderung auch ausgelöst werden kann, dass wir an der Stelle eben halt versuchen müssen, dann auch die Ukraine zu unterstützen. Was ich damit sagen will, ist, wir haben so viele Unbekannte in dem gesamten Spiel dieser komplexen Gemengelage, dass es fast überhaupt nicht möglich ist zu kalkulieren. Vor allem ist es nicht möglich, einen Blackout auch nur unwahrscheinlich machen zu lassen. Es geht nicht um Ausschließen, das kann niemand, aber ihn nur unwahrscheinlich machen. Ich sage mal, das Risiko steigt gerade akut wieder an.
Ja, das ist auch deutlich geworden durch Aussagen von Herrn Müller, deinem Freund bei der Bundesnetzagentur. Da kommen wir nachher noch zu. Ich möchte jetzt mal einen fast historisch wirkenden Artikel ansprechen, Andreas, den hat die Neue Zürcher Zeitung vor 2 Tagen veröffentlicht. Titel dieses Artikels: Olaf Scholz verkaufte seine Panzerwende als wohlüberlegte Entscheidung. Tatsächlich wurde er wohl überrumpelt. Ja, wir sind wieder bei diesem Thema gelandet und da scheint doch im Hintergrund einiges mehr gelaufen zu sein. Also, hier heißt es, am Tag nach seiner Entscheidung, Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, gab sich Olaf Scholz als gewiefter Stratege. Er habe nicht gezögert und gezaudert, so wie es ihm die kurzsichtigen und unwissenden Gegner seines Kurses immer wieder vorwarfen, erklärte er. Vielmehr sei alles einem langfristigen Plan gefolgt, über den er sich vertrauensvoll mit Washington und Paris sowie den Partnern in der Berliner Koalition abgestimmt habe. Jetzt lassen aber 3 Hinweise die Folgerung zu, dass diese Darstellung so möglicherweise nicht stimmt, schreibt die NZZ, die ehrlich gesagt für sehr gute Recherchen bekannt ist. Vielmehr heißt es hier, scheint es so, als sei Scholz bis zuletzt nicht gewillt gewesen, Leopard 2 zu liefern und er sich dadurch selbst in eine Zwangslage manövriert hat. Andreas, wie würdest du das beurteilen?
Gut, dass er da eventuell die Unwahrheit gesagt hat, würde mich nicht wirklich wundern, weil wir da natürlich auch in anderen Bereichen Cum-Ex oder übrigens auch interessant, dein eigener Prozess, den du im Jahre 2009 hattest, als du einen Arbeitsgerichtsprozess geführt hattest gegen den NDR wegen einer angeblichen Verlobheißung irgendwo des Dritten Reiches, eine völlig absurde Geschichte, die widerlegt ist, die der Unwahrheit entspricht. Das ist eindeutig. Und dann gab es einen Richter, der auf deiner Seite offenbar war und der hat den NDR jetzt wohl quasi mehr oder weniger bedroht im Rahmen des weiteren Verfahrens.
Nicht jetzt, sondern damals.
Damals bedroht im weiteren Verfahren, dass sie dich dann eben halt nicht hätten entsprechend dann eliminieren dürfen.
Fristlos.
Und jetzt ist interessant, jetzt entsteht natürlich ein Problem. Ein Richter steht jetzt da und spricht sich für Frau Herrmann aus, damals im Jahre 2009. Und das passt natürlich überhaupt nicht in den Mainstream, der ja gerade genau dich dermaßen runtergefahren hatte. Und an dieser Stelle kommt plötzlich eine unglaubliche Situation. Ich habe mir den Vorgang angesehen und konnte es schier überhaupt nicht fassen. Ich habe die Unterlagen alle auf meinem Schreibtisch. Und da wurde plötzlich dieser Richter entfernt, und zwar über einen ganz bestimmten Trick, in den man andere Richter befördert hatten, die dann automatisch diese Position übernahmen und dem Richter, der dir genehm war, ersetzt wurde durch einen grünen Richter. Und diese Beförderungsaktion ist damals gefahren durch einen Bundesarbeitsminister. Und wer war das? Das war Olaf Scholz. Und du kennst Olaf Scholz ja sogar persönlich auch aus Hamburg noch und so weiter und so fort. Und da gab es dann also einen riesen Fauxpas. Es gab einige hochrangige Politiker, ich möchte die Namen jetzt nicht nennen, die mit dir in Kontakt gewesen sind und haben versucht, das in deinem Interesse nochmal zu prüfen. Wie kann das sein, dass man einen Richter während eines laufenden Prozesses einfach herausnimmt über einen mehr oder weniger unterstellten Trick des Bundesarbeitsministers, der eine Rolle spielt? Nochmal, das war Olaf Scholz, der heutige Bundeskanzler, um dann im Prinzip da mehr oder weniger einen Gleichgesinnten reinzubekommen, der dann den Prozess hat natürlich dann anders fällen lassen. Also insofern passt das Ganze natürlich irgendwo ins Spiel.
Ja, du bringst jetzt hier eine Sache rein, die hat natürlich hier mit unserem Thema nichts zu tun, aber ich weiß, dass du dich tierisch aufgeregt hast. Das waren nämlich Unterlagen, die ich beim Aufräumen gefunden hatte und dir da mal gezeigt hatte und selber diese Brisanz damals irgendwann wegschieben musste, um das wirklich auch irgendwie zu überleben. Das sind ja unglaubliche Vorgänge. Und wenn du hier sprichst von sehr bekannten Politikern, die sich an mich damals auch gewandt haben und gesagt haben, darf ich das in ihrem Namen mal überprüfen? Und ich habe gesagt, ja, gerne. Dann will ich vielleicht noch an dieser Stelle antworten, was dieser hochrangige Politiker, der auch Notar gewesen ist, der heute nicht mehr unter uns ist, mir geantwortet hat nach seinen Recherchen. Er sagt, ich habe bestimmt hier immer viel Einfluss gehabt, aber das sprengt jeglichen Rahmen meiner Vorstellungskraft, was hier passiert ist. So viel dazu, Andreas. Und jetzt kommen wir aber wieder zurück, und zwar nämlich zu dem Thema, dass die NZZ Herrn Scholz auf den Zahn fühlt und sagt, das sieht aber doch gar nicht so aus, sondern dass er souverän gehandelt hat, sondern dass er irgendwie sich in eine Zwangslage manövriert hat.
Also Herr Scholz stellt sich ja da, als hätte er da sehr genau im Prinzip abgeglichen und verantwortungsbewusst agiert. Und die NZZ sagt da, da gibt es doch Hinweise von zwei einflussreichen Außenpolitikern der deutschen Regierungskoalition. Und die sind wirklich brisant. Denn demnach habe angeblich US-Präsident Joe Biden Mitte Januar den CIA-Chef William Burns beauftragt, ein Angebot an Kiew zu machen. Das haben wir nicht geprüft, aber die NZZ hat das wohl geprüft. Man wollte offenbar Land gegen Frieden an Moskau bieten. Das wäre natürlich ein Schlag ins Gesicht der Regierung von Kiew.
Ja, also jetzt muss man das nochmal sagen. Das klingt jetzt so, das wird fast weggesprochen. Man will Land gegen Frieden an Moskau bieten. Das heißt, mit anderen Worten, Andreas, hat man offenbar ein Friedensangebot an Moskau rausgeschickt. Ein Friedensangebot, um das viele intellektuelle und auch kluge Köpfe derzeit ringen und ständig angegriffen werden von den Medien, von den Politikern als Putin-Versteher. Aber offenbar von der US-Regierung ausgehend sind da ähnliche Verfahren angestoßen worden.
Ja, das ist schon wirklich brisant, denn bei dem angebotenen Land soll es sich um ungefähr 20% des ukrainischen Territoriums gehandelt haben. Übrigens, der jetzige Teil, dieser gesamte Ostbereich um Donbass herum, sind 18%. Mit anderen Worten, es geht offenbar um die Größe des Donbass, die man von Seiten der USA nach diesen Recherchen der NZZ, ich sage mal, Moskau zugesprochen hätte. Ist interessant, wie wenig da plötzlich die ukrainische Regierung dazu zu sagen hat in Kiew. Daran sieht man mal immer, wie das mit den Freunden so funktioniert und wie lange man Freund ist und irgendwann zum Nützling wird. Aber sowohl Moskau als auch Kiew hätten sowieso von vornherein abgelehnt, das sagen diese deutschen außenpolitischen Experten aus der Ampelkoalition. Und Kiew will unter keinen Umständen je ein Stück Land abgeben. Und Moskau sieht sich eher auf dem Weg zum Sieg über die Machthaber in Kiew.
Wir gehen hier erstmal durch diesen NZZ-Artikel weiter durch, um dann übrigens ein Dementi aus Russland vorzulesen, die nämlich sagen, es gab kein Friedensangebot. Also die Sache bleibt noch ein bisschen undurchsichtig. Aber jetzt erstmal bei der NZZ. Da geht es so weiter, nämlich dass man dort bei der NZZ, bei der Neuen Zürcher Zeitung, diese Aussagen natürlich als brisant einstuft, da sie einen indirekten Einblick auch in das zerstrittene Weiße Haus liefern. Joe Biden wollte also demnach einen langwierigen Krieg in der Ukraine vermeiden. Und er sei offenbar bereit gewesen, Teile des Landes, also der Ukraine, preiszugeben. Das ist schon eine interessante Aussage deswegen, weil hier natürlich die Ukrainer, also auch Herr Selenskyj und so weiter, offenbar gar keine Rolle spielen. Und dazu kommt eine neue Studie der RAND Corporation, nämlich die sagen oder die kommen zu dem Schluss, dass die Vermeidung eines langen Krieges für die Vereinigten Staaten eine höhere Priorität habe, als der Ukraine wörtlich die Kontrolle ihres gesamten Territoriums zu ermöglichen.
Ja, die RAND Corporation, wir haben die ja schon oft bei uns als Thema gehabt. Nochmal zur Erinnerung, das ist dieser amerikanische Think Tank. Also lange Rede, kurzer Sinn, sollte das alles stimmen, dann würden die Aussagen auch auf eine mögliche Spaltung, und zwar der amerikanischen Regierung, in der Ukraine-Frage hindeuten. Auf der einen Seite stünden dann die Sicherheitsberater, das ist ja der Jake Sullivan, und der CIA-Chef Burns. Und die wollen den Krieg schnell zu Ende bringen, um sich auf den China-Krieg, der droht, fokussieren zu können. Wir dürfen den Taiwan-Konflikt dabei nicht vergessen. Der ist ihnen viel wichtiger. Also man muss eines wissen, dass in USA in dieser hegemonialen Struktur man keine Freunde kennt, sondern nur Nützlinge. Das ist wirklich wichtig, dass man das weiß. Naja, auf der anderen Seite stünden dann der Außenminister Antony Blinken und der Verteidigungsminister Lloyd Austin. Und sie wollten Russland nicht durchgehen lassen, die regelbasierte Friedensordnung. Das ist ja die US-zentrische Ordnung, die also quasi mehr oder weniger das Völkerrecht ersetzen soll. Und diese Friedensordnung, die sollte nicht zerstört werden durch Russland. Und sie plädierten dann natürlich für eine massive militärische Unterstützung der Ukraine. Also wir sehen hier eine sehr starke Spaltung zwischen den Außenministern und den Sicherheitsberatern.
Eigentlich überrascht es nicht. Andererseits überrascht es, dass jetzt doch, ohne dass man das natürlich vorhatte, auch diese Zerstrittenheit ans Licht kommt und dass wir damit natürlich auch sicher sein können, dass es da mehr rumpelt und wackelt, als man sich das vorstellen kann. Also, bei der NZZ heißt es weiter, nachdem der Vorstoß Bidens, Land für Frieden, aber nun gescheitert sei, jedenfalls nach Aussage der beiden deutschen Quellen der Außenpolitik, hat das Weiße Haus entschieden, dem vermeintlichen Drängen des deutschen Kanzlers nachzugeben und die Lieferung von Kampfpanzern Abrams zu genehmigen. Das hatte ja Scholz angekündigt. Das war ja unser Sonderpodcast damals. Und wir hatten uns schwer gewundert, warum das plötzlich mehr oder weniger zurückgenommen worden war. Scholz hatte aber damit wohl nicht gerechnet, dass die Abrams jetzt doch genehmigt werden könnten, womit Hinweis Nummer 2 ins Spiel kommt, nämlich am späten Nachmittag des 24. Januar, am Tag der Panzerentscheidung des Kanzlers, verschickte das Auswärtige Amt in Berlin unter Annalena Baerbock an alle Auslandsvertretungen eine offizielle Information. Demnach hätte die Bundesregierung zur Frage der Lieferung von Kampfpanzern aus Deutschland noch keine Entscheidung getroffen. Und dieses Papier ist als Verschlusssache eingestuft und liegt der NZZ aber vor.
Ja, aber zu diesem Zeitpunkt, und das ist spannend, da hatte die amerikanische Regierung eigentlich längst durchsickern lassen, die Abrams-Kampfpanzer in die Ukraine liefern zu wollen. Und auch Olaf Scholz muss dann demnach ja seine Entscheidung bis dahin bereits getroffen haben, obwohl er etwas Gegenteiliges über das Außenministerium dort hat verkünden lassen, was im Nachhinein eventuell dafür spricht, dass es mit dem Informationsfluss auch nicht so gut läuft innerhalb der Strukturen.
Naja, also bei den Aussetzern, die Frau Baerbock, ich meine, die Kriegserklärung war da noch nicht ausgesprochen worden, aber es war ja nun nicht wirklich die einzige Sache, die daneben gegangen war.
Also kurz zusammengefasst, anderthalb Stunden nach der Mitteilung des Auswärtigen Amts an seine Botschaften und Konsulate berichtete der Spiegel um etwa 18.30 Uhr vom Beschluss des Kanzlers, Leopard 2 in die Ukraine zu entsenden. Wieder ein schöner Hinweis, dass der Spiegel mehr oder weniger direkt aus den Regierungskreisen informiert wurde. Das hat also wirklich dann mit der Spaltung zu tun und mit der Trennung zu tun, dass natürlich die Medien auf gar keinen Fall gemeinsame Sache mit der Politik machen. Nein, nein, das können wir ausschließen. Ja. Nein, nein. Also Scholz spekulierte wohl bis zum Ende darauf, um eine Kampfpanzerlieferung herumzukommen. Denn das Risiko, zur Kriegspartei zu werden, ist natürlich unkalkulierbar. Das weiß Scholz auch. Und eventuell ist er da in eine Falle gelaufen. Das muss man ganz klar sagen, wenn dem alles so war, wie hier geschrieben steht. Und das sogar nach den Informationen des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die ja eingesetzt werden. Und Bundestagsabgeordnete können sich an den Wissenschaftlichen Dienst wenden und können Anfragen machen, wie ist etwas rechtlich einzuordnen. Und die haben ganz klar von der Bedrohung des Kriegseintritts zum Beispiel gesprochen unter diesen Umständen.
Ja, Herr Scholz wurde weich gekocht, das ist doch klar. Falle weiß ich gar nicht. Ich denke mal, dass er die Falle gesehen hat und da auf gar keinen Fall rein wollte. Auf jeden Fall sind seine Berichte von einem langfristigen, mit Washington und Paris abgestimmten Plan wirklich eher dann fragwürdig.
Ja, es gibt also einen weiteren Hinweis auf die Absicht, dass Scholz keine Panzer liefern wollte, als angeblich hinter den Kulissen die Lage verantwortungsvoll abgewägt wurde, so wie er das dann gerne selbst darstellt. Aber es ist halt Herr Scholz. Der CDU-Abgeordnete Nicolas Cipelius heißt er. Der hatte nämlich die SPD-Staatssekretärin im Verteidigungsministerium Möller gefragt, ob die Bundesregierung im vergangenen Jahr überhaupt die Verfügbarkeit von Panzern für mögliche Lieferungen an die Ukraine geprüft hat. Ich meine, das ist eine ganz logische Frage. Überprüfen, wie weit ist es eigentlich? Und die Frage bot sich natürlich an, nachdem der neue Verteidigungsminister Pistorius am 20. Januar in Ramstein bemerkte, er wisse überhaupt gar nicht, wie viele Panzer derzeit einsatzbereit seien. Man muss sich das mal vorstellen, was hier gerade gesagt wird. Das spricht dafür, dass es keine detaillierten Prüfungen der Verfügbarkeit der Bestände der Bundeswehr von Kampfpanzern sowie von Schützenpanzern gab. Was ja in Anbetracht der möglichen Lieferungen an die Ukraine wesentlich wäre. Also wenn man das überhaupt nicht geprüft hat, scheint es so der Fall zu sein, dass man nicht damit rechnete, dass man dort jemals Panzer liefern würde.
Ja, also man kann ableiten, dass Scholz bis zuletzt nicht liefern wollte, was eigentlich eine gute Nachricht ist, weil er fest davon ausging, dass auch die Amerikaner keine Panzer schicken. Das könnte natürlich die Falle gewesen sein, in die man ihn gelockt hat, indem man ihn das hat glauben lassen. Aber der gesamte Vorgang lässt natürlich am Ende wieder nur einen ziemlich ramponiert dastehen. Und das ist der deutsche Bundeskanzler.
Ja. Ja, und der steht natürlich repräsentativ für Deutschland insgesamt. Und dementsprechend ist natürlich auch der Ruf Deutschlands ramponiert. Aber bei der Truppe, da wundert einen das nicht natürlich. Okay, wir sehen auf jeden Fall insgesamt, die USA machen sowieso ihr Ding und kennen da wenig Freunde, sondern nur Vor- und Nachteile. Und wenn sie Vorteile wittern für ihre regelbasierte Grundordnung. Nochmal, das sind die Gesetze, die Sie gemacht haben für die gesamte Welt, die oberhalb des Völkerrechts stehen. Das nennt man auch noch so regelbasierte Grundordnung. Und die entscheiden dann über Partnerschaften und Freunde hinweg. So ist zumindest mein Eindruck. Alleine die Aussagen, dass die USA die von der Ukraine beanspruchten russisch kontrollierten Gebiete Moskau anerkennen könnten, zeigt, wie die Zusammenhänge laufen. Wenn wir dazu sehen, dass Larry Fink von BlackRock, das ist auch mal, sind auch mal meine Gedanken dazu, mit Zelensky kooperiert, das ist nun einer der größten Kapitalsammelbecken, die ja zusammenarbeiten und in Kontakt stehen, dann fragt man sich unwillkürlich, ob es überhaupt um Frieden oder demokratische Werte geht, das ist natürlich eine rhetorische Frage, sondern einfach nur um das große Geld, egal wie viele Menschen dabei sterben müssen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, alle spielen dabei mit. Nebenbei lässt man auch Scholz dann nochmal in die Falle laufen, was wir gerade gesehen haben, wenn es denn so war, für dessen Reputation sich der große Verbündete natürlich ebenso wenig interessiert wie die Kriegsgefahr für die europäischen Bürger.
Ja, und dieser Medienbericht der NZZ, der hat natürlich die Runde gemacht. Einige sind ein bisschen intensiver darauf eingestiegen, andere eher nicht. Und das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat heute veröffentlicht die Nachricht, dass der Kreml dieses angebliche Friedensangebot aus Washington dementiert. Und es hat sich geäußert, Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute in Moskau gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax und hat wörtlich gesagt, das ist eine Ente. Es geht hier, wie gesagt, genau um die Causa, die wir hier gerade besprochen haben, CIA-Chef Burns und so weiter, also die Zerstrittenheit innerhalb des Weißen Hauses. Aus dem Weißen Haus gab es keine Bestätigung für eine derartige diplomatische Offensive des Geheimdienstchefs und Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt weiter, Russland hat mehrfach Verhandlungen angeboten. Experten zufolge wäre ein Einfrieren des Konflikts unter den derzeitigen Bedingungen für Moskau von Vorteil, weil es seine Positionen entlang neuer Grenzlinien absichern und Kräfte sammeln könnte. Derzeit hält Russland, so heißt es hier, einschließlich der schon 2014 annektierten Halbinsel Krim rund 18% des ukrainischen Staatsgebiets besetzt.
Gut, was da RND schreibt, ist natürlich auch von der anderen Seite mal zu betrachten. Es wäre auch ein Vorteil für die sogenannte westliche Welt, die sich ganz anders vorgestellt hatten, da mal eben Russland wieder rauszujagen aus dem Land. So einfach ist es eben offenbar nicht gewesen. Wir hatten neulich darüber gesprochen, dass sie über ein Potenzial von 500.000 Personen sprechen, die militärisch eingesetzt werden können. 500.000. Das sind natürlich gigantische Dimensionen. Zweitens, die Rüstungswelle in Russland ist wieder ganz gut aufgelaufen, weil sie auch eben gute Kontakte haben, auch mit ihren Partnern, den Chinesen. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Die sind nämlich relativ gut mittlerweile ausgestattet, inklusive Flugzeugträger und so weiter. Zumal ja Russland in den letzten Jahren sogar abgerüstet hat, wenn man mal die Budgets sieht, wie viel eigentlich in den letzten 5 Jahren Russland für die Rüstung ausgegeben hat. Und wenn ich sehe, die exponentiellen Steigerungen, wenn das heißt dann plötzlich 2% des Bruttoinlandsproduktes, wir erinnern uns vor 1-2 Jahren, jeder Staat sollte 2% des BIP mindestens an Rüstung ausgeben. Nicht vom Vermögen, sondern vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist eine Umsatzsumme. Das sind gigantische Summen. Man arbeitet hier ja gern mit Begriffen, die keiner zuordnen kann. Währenddessen hatte Russland im Prinzip mehr oder weniger seine Budgets für die Rüstung runtergefahren. Sie waren also offenbar nicht jetzt auf einen Krieg vorbereitet, unmittelbar. Aber wir sehen plötzlich, wie schnell sie es dann eben doch sind. Und jetzt läuft das eben halt in der Ukraine sehr schwer. 70% Infrastruktur ist ausgefallen. Strom ist nicht mehr da. Man hat mittlerweile große Probleme und alle spüren das natürlich auch. Und ich glaube, wenn Sie sagen, es wäre für Russland ein Vorteil, ihre Kräfte zu sammeln, wie RND hier gerade interpretiert, dann möchte ich es gerne mal umdrehen. Es wäre wahrscheinlich eher für den Westen ein Vorteil, seine Kräfte zu sammeln. Ich glaube, die Russen haben die Kräfte da ganz gut gesammelt. Das ist ja das Hauptproblem, was wir derzeit haben.
Ja, das hat auch Wladimir Putin jetzt klar gemacht, denn 80-jähriges Jubiläum der Schlacht um Stalingrad. Da ist Putin dorthin gereist, um die Gedenkfeier, natürlich um ihr beizuwohnen und auch um eine Rede zu halten. Und wir gehen mal in einen Artikel kurz rein von NTV, wie das von der Seite dargestellt wird. Und da heißt es, Russland sieht sich nach den Worten seines Präsidenten Putin wieder von deutschen Panzern bedroht. Jetzt wird Putin hier zitiert, es ist unglaublich, aber deutsche Leopard-Panzer bedrohen uns wieder, sagte Putin am Nachmittag bei einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über die Truppen Nazi-Deutschlands in der Schlacht von Stalingrad. Und weiter heißt es hier, wie im Zweiten Weltkrieg werde wieder auf dem Boden der Ukraine mit deutschen Waffen gegen Russland gekämpft. So wird Putin zitiert. Wie damals gegen die deutschen Truppen werde sich Russland aber auch diesmal wehren, meinte Putin mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine, den er vor fast einem Jahr selbst begonnen hatte. Putin fügte hinzu, dass Russland den Ländern, die es bedrohten, antworten werde. Und dann wird er wörtlich zitiert, das möchten wir uns auch durchlesen. Da heißt es von Putins Seite, wir schicken keine Panzer an ihre Grenzen, aber wir haben etwas, womit wir antworten können. Und mit der Anwendung von Panzertechnik ist die Sache nicht erledigt. Das sollte jeder verstehen. Ein moderner Krieg mit Russland wird ganz anders aussehen, führte Putin fort. Die Bereitschaft, bis zum Ende zu gehen, das Unmögliche für das Vaterland, für die Wahrheit zu tun, lag und liegt unserem multinationalen Volk im Blut, im Charakter, sagte Putin in Wolgograd. Seit der Entsendung russischer Truppen, meldet hier NTV weiter, in die Ukraine am vergangenen Februar hat Putin dem Westen wiederholt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht, sollte der Konflikt eskalieren.
Ja, das haben wir alles gelesen in der westlichen Welt, aber wir haben es nicht gefunden in der östlichen Welt, wo das dann gesagt wurde, dass mit Atomwaffen wirklich von Putins Seite gedroht wurde. Das Einzige, was ich damals gefunden hatte, ich hatte mich diesem Thema nämlich wirklich mal gewidmet, war eine Ansage von Joe Biden, einen Präventivatomschlag gegen Russland durchzuführen. Das war vor einem Jahr, schätze ich mal, ungefähr. Ich muss es jetzt irgendwie so versuchen zu rekonstruieren. Und das war die einzige Bedrohung, die ich gesehen habe. Im Übrigen sind diese Drohungen auch gar nicht so ungewöhnlich, wenn es denn so wäre. Als im Jahr 62 die Kuba-Krise war, hat John F. Kennedy auch reagiert und hat gesagt, wir werden sofort einen atomaren Krieg und wenn es ein Endschlag für die Menschheit ist, durchziehen, egal was das kostet, egal was dabei auf der Strecke bleibt. Das sind eben halt die Situationen, wenn die Nerven auch langsam blank liegen. Damals bei der Kuba-Krise ging es darum, dass Russland auf Kuba Atomwaffen eben halt stationiert hatte, die USA hätten erreichen können. Ungefähr vergleichbar, so wie jetzt die Atomwaffen aus Ramstein oder auch aus anderen europäischen Gebieten Russland erreichen können. Denn Moskau liegt nicht in Richtung Wladiwostok bei Südkorea oder Nordkorea an der Grenze, sondern es liegt eben halt in dem Bereich Europa. Das darf man nicht vergessen. Und wir müssen immer wieder diese geostrategischen Zusammenhänge auf der Landkarte uns immer wieder ansehen, dass wir ein Gefühl dafür erhalten, worum geht es eigentlich.
Und Thomas Röper hat die ganze Rede Putins übersetzt. Das heißt, ohne Interpretation. Ihr könnt euch das also, es ist bei uns im Kanal verlinkt, wenn ihr Antispiegel in der Lupe eingebt. Und es ist entweder der letzte oder vorletzte Artikel. Vielleicht nur so viel. Es heißt hier, dass Putin unter anderem auch gesagt hat, dass es zum Glück immer noch viele Russen gäbe, die wissen, dass es in Deutschland und im Westen viele Menschen gibt, die mit der antirussischen Politik nicht einverstanden sind, dass sie aber kaum etwas dagegen tun können. Zu diesen Menschen gehört übrigens, schreibt Röper, auch Putin, wie man aus seiner Rede heraushören konnte. Und was meint jetzt Putin eigentlich mit den anderen Waffen? Also nicht mit Panzern, sondern mit der modernen Überlegenheit. Das können wir uns vielleicht noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, wir schicken unsere Panzer nicht an deren Grenzen, aber wir haben etwas, womit wir antworten können. Und allein nur mit der Verwendung gepanzerter Fahrzeuge wird die Sache nicht zu Ende sein. Das sollten alle verstehen. Das ist ja der Moment, wo jetzt der deutschsprachige Mainstream schlussfolgert, er droht schon wieder mit Atomwaffen. Aber tut er das wirklich? Hören wir mal weiter, was er sagt. Denjenigen, die uns drohen, ist scheinbar eine schlichte Wahrheit nicht bewusst. Unser ganzes Volk, wir alle, wuchsen seit der Muttermilch mit den verinnerlichten Traditionen unserer Nation auf. Die Generation der Sieger, die mit ihrem Fleiß, Schweiß und Blut unser Land erschaffen haben, haben es uns als Erbe übergeben. Die generationsübergreifende Kontinuität, unsere Werte und Traditionen, das alles ist das, was Russland unterscheidet, was uns stark macht und sicher in uns selbst und in unserer Richtigkeit.
Das sind die tatsächlichen traditionellen Grundstrukturen, die man dort in Russland immer wieder findet. Das ist ja auch hochgehalten worden. Wir dürfen nicht vergessen, einmal im Jahr die großen Paraden dann beispielsweise zum Sieg über Nazi-Deutschland, die dann über den Roten Platz mit großen, schweren Bewaffnungen dann da durchfahren. Aus meiner Sicht übrigens keine sehr angenehm anmutende Situation, die sich dann da so einen repräsentieren. Aber dadurch ist es natürlich eben in den Köpfen der Menschen immer akut oben gehalten. Und was man meint mit diesen Waffen, es gibt halt bestimmte Hyperschallraketen, die Russland hat. Das heißt, sie haben in der Entwicklung militärisch bestimmte Vorteile, die die westliche Welt in der Form eben noch nicht hat. Und wenn sie also mit diesen konventionellen Hyperwaffen arbeiten würden, dann wäre das eben halt eine Situation mit einer Waffengattung ganz anderer Art. Da kann man natürlich dann Atomwaffen reininterpretieren, aber es ist damit definitiv nicht gesagt.
Ja, vielen Dank für diese Ausführungen, lieber Andreas. Wir sind schon wieder fast kurz vor dem Ende unseres heutigen Podcastes, denn ja, es gibt so viele verschiedene Meldungen von Aufklärung, von Ungerechtigkeiten, die Menschen in den letzten Jahren ertragen mussten. Es gibt viele Dokus jetzt über Impfopfer auch. in den Hofberichterstattungsmedien. Wir merken, dass auch Karl Lauterbach, der überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheint, kleinlauter wird und Irrtümer einräumt, nicht ohne irgendwelche Zusammenhänge herzustellen, warum er natürlich auf keinen Fall schuld sein kann an schweren Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass wir diese Zeit einfach begreifen als große Chance für unsere persönliche eigene Entwicklung. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir auch diesen Online-Kongress wieder veranstalten. Denn stabil durch den Wandel konkret heißt, dass in diesen Beiträgen nicht vorwiegend und hauptsächlich die Missstände beklagt und bedauert werden. Das haben wir hinreichend getan, sondern Lösungen auf ganzer Linie aufgezeigt werden. Wie wir persönlich mit diesen Krisen fertig werden können, wie wir unser Inneres stabil machen können, wie wir aus Angstszenarien uns verabschieden können, wie wir sogar durch Ernährung unsere Seele wieder in Gang setzen können, dass es wieder ein bisschen heller und farbenfroher in unserem Leben wird. Das ist übrigens ein Faktum, ganz, ganz wichtig, dass wir solche Dinge bedenken. Das ist nicht nur bei Hildegard von Bingen so, sondern zum Beispiel auch Christopher Vasey oder Nadine Kleinebekel, von der wir vorhin schon gesprochen haben, die in diesem Interview erläutern wird. Also das haben wir gestern festgelegt, dass das die Punkte sind, die uns wirklich wichtig erscheinen, was man durch nicht nur körperliche Ertüchtigung und Verhaltensweisen Änderungen erreichen kann, sondern ganz gezielt durch die Nahrungsveränderung wieder besser drauf sein können. Also alles in allem, wir möchten einfach, dass wir neben der Aufarbeitung der vielen politischen, weltweiten, schweren Themen immer die Lösungen für unsere eigene Entwicklung auch mitgeliefert werden, damit jeder, der es nur möchte, das will ja sowieso nicht jeder, aber der es möchte, in seine Kraft kommt.
Und bedenkt bitte daran, auch wenn das jetzt sehr nüchtern klingt, der Frühbucherrabatt, der läuft in einer sehr absehbaren Zeit aus. Ich weiß gar nicht, wann der ausläuft. Ich glaube, in anderthalb Wochen ungefähr. Spätestens ist vorbei. Ab dann ist der reguläre Preis zu bezahlen. Das geht auch nicht anders. Das haben wir so fixieren müssen. Und es ist so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben für diejenigen, die sehr früh buchen, eben halt hier einen sehr hohen Rabatt eingeräumt. Geht auf die Seite, guckt euch das einfach mal an, denn es wäre schade, wenn ihr dann sagt, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, bei mir kommt es wirklich auch ein bisschen darauf an, jetzt muss ich ja mehr bezahlen. Das ist dann leider so und das ist nochmal ganz wichtig für euch.
Ja, danke schön, dass du es auch noch gesagt hast, das habe ich nämlich wieder vergessen. Ihr Lieben, geht bitte raus, egal welches Wetter ist, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die unpassende Kleidung und genießt euer Leben mit euren Lieben. Geht tanzen oder lest ein schönes Buch. Auf jeden Fall tut alles, was euch gefällt und was Spaß macht und die Seele tanzen lässt.
Ja, oder zieht euch dicke Jacken an und holt Brennholz, so wie ich das jetzt machen werde.
Das hast du schon erzählt.
Ja, ich wollte es nochmal erzählen. Ich tanze jetzt nicht, ich hole Brennholz.
Ich tanze derweil.
Aber vorher gibt es einen Kaffee.